Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Dass reichlich Elektro- und Elektronikartikel aus China kommen, das wissen wir. Auch Spielzeug ist eine Domäne der Chinesen. Aber Kaffee oder Coffeeshops? Tatsächlich geht heute ein Kaffee-Startup aus China an die Börse, und zwar in New York. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit der Hauptversammlung beim Gesundheitskonzern Fresenius beschäftigen werden, mit dem Automarkt in Europa und mit einer ganz speziellen Algenart. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Ein durchaus erfreulicher Anstieg war das gestern beim deutschen Aktienindex, der um 1,7% zulegte, was auf gute Stimmung bei den Anlegern schließen lässt. Die Frage ist natürlich, ist es heute bei dieser guten Stimmung geblieben? Und mit dieser Frage begrüße ich jetzt Konrad Busen in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie sieht's aus, Herr Busen? Was zeigt der Blick auf die Anzeigetafel?
Der zeigt ein Minus von 1%. Der DAX sinkt auf 12.184 Punkte.
Und was ist der Grund für diese Entwicklung?
Ja, ein bisschen beschleunigt hat sich das mit dem Abwärtstrend, nachdem die Nachrichten rauskamen, dass die Brexit-Verhandlungen in London zwischen der Regierungspartei und der Oppositionspartei gescheitert sind. Aber auch davor haben sich die Anleger schon zurückgehalten, denn morgen läuft eine Frist aus, innerhalb der US-Präsident über Zölle für Autoimporte entscheiden wollte. Sagen zwar an den Märkten viele voraus, dass Trump das erstmal nicht machen wird, also die Entscheidung wird aufgeschoben, aber sicher kann man eben nicht sein. Dazu kommt, konkret bei den Autobauern, die Meldung heute, dass die Zulassungszahlen in Europa den 8. Monat in Folge zurückgegangen sind. Uwe Treckmann ist der Autoanalyst bei der Commerzbank. Er sagt zu den Gründen.
Ja, die Konjunkturentwicklung in Europa ist halt verhalten. Das wirkt sich halt auch auf die Konsumenten aus. Vor allem das verfügbare Einkommen steigt in vielen Ländern nicht. Und insofern ist da häufig etwas Konsumzurückhaltung angesagt. Viel bedenklicher ist allerdings, dass die beiden größten Märkte, zum einen die Nordamerika, mit Bremsspuren kämpft, und vor allem China ist mittlerweile deutlich unter Druck.
Was heißt das? Wie ist die Perspektive für die deutschen Autohersteller? Vielleicht mal zuerst der Blick auf China.
Ja, zumindest hatte man ja lange gedacht, da ist ein strukturelles starkes Wachstum, und das fand ja auch sehr, sehr lange statt. Aber jetzt zeigt sich eher, es ist nicht mehr ganz so strukturell, sondern eher doch mal auch so ein zyklischer Downturn. Sprich, die chinesischen Konsumenten sind eben auch ein Stück weit verunsichert. Der Handelskonflikt, der dazu geführt hat, dass manche mit so einem großen Investment sich eben derzeit zurückhalten.
Vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf Europa. Da habe ich mir die Zahlen ein bisschen genauer angeguckt, und vor allen Dingen Volkswagen hat einen Absatzschwund, und da konkret die Marke VW und die Marke Audi. Ist das immer noch Nachwirkungen des Dieselskandals, dass die hier in Europa so viel weniger verkaufen?
In der Tat, das spielt nach wie vor eine nicht gering zu schätzende Rolle. Man konnte das auch lange kompensieren, eben unter anderem mit dem sehr guten China-Geschäft. Hinzu kommt beispielsweise bei der Kernmarke VW im Modellzyklus, der Golf läuft halt aus, und das Nachfolgemodell, was eigentlich ja schon viel früher kommen sollte, wurde immer weiter nach hinten verzögert. Jetzt kriegen wir es erst nächstes Jahr. Und auch manche, die sagen, ja, warte mal, da passiert jetzt viel mit Elektromobilität, das will ich vielleicht doch nochmal abwarten. Wobei das häufig eher so eine Art Zweitwagen-Thematik ist.
So, USA. Importzölle fallen dort für den Moment aus. Das ist zumindest eine Erwartung, die von einer Mehrheit an den Finanzmärkten geäußert wird. Was meinen Sie?
Ja, aufgeschoben ist da nicht aufgehoben. Und Donald Trump in seiner Politik ist da recht erratisch und egoistisch für die Nation USA. Man kann nicht wirklich ernsthaft mit nationaler Sicherheit argumentieren und dann noch sagen, die Importe aus Europa würden dazu führen, dass einheimische Wettbewerber halt in ihren Forschungen irgendwie behindert würden. Also es ist auch keinesfalls irgendein Amerikaner gezwungen worden, ein deutsches Auto zu kaufen. Insofern, das ist purer Protektionismus. Und in meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, wie das wieder stärker hochpoppt oder die EU vielleicht sich darauf einlassen muss. Es gibt vielleicht zwar keine Zölle, vielleicht werden die sogar komplett abgeschafft, was ja grundsätzlich gar nicht so schlecht wäre, aber dann gibt es eine Restriktion, was die Anzahl der Importe aus Sicht der USA betrifft. Also mit anderen Worten, es ist ein Belastungsfaktor, trotz starker heimischer Produktion in den USA vieler deutscher Autobauer. Dieser politische Druck, der wird noch meines Erachtens uns mindestens eine Zeit lang begleiten.
Uwe Treckmann, Commerzbank. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. VW-Aktien übrigens -1% heute, Daimler -2%, BMW sogar 6% niedriger. Es hat aber vor allem damit zu tun, dass am Tag nach der BMW-Hauptversammlung die Dividende vom Aktienkurs abgezogen wird, also die Gewinnausschüttung. 3,50 Euro pro Aktie gibt es da.
Soweit also der Blick auf die Autoindustrie und den Automarkt in wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten. Wie ruhig oder unruhig, Herr Busen, verläuft denn der Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Deutsche Staatsanleihen sind heute zumeist verkauft worden. Das hat zur Folge, dass die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, einen Tick nach oben steigt auf -0,17%. Übrigens, die Europawahl wirft Schatten voraus. Der Spread, das ist der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen, die Italiener sagen gerne lo spread, der ist schon fast wieder bei 3 Prozentpunkten. Das heißt, aus Sicht von Finanzanlegern, also von Gläubigern Italiens, es steigt das Risiko. Der Eurokurs heute deutlich unter einem $1,12. Er fällt auf einen $1,11,65. Und Gold, da steht der Preis der Feinunze im Moment bei $1,285,15. Das sind $10,40 weniger als gestern.
Dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Handel mit Aktien und schauen auf weitere Bewegungen bei Einzelwerten. Wir werden gleich noch auf die Hauptversammlung bei Fresenius berichten von dem, was hier bisher nach außen drang. Wie reagieren die Anleger darauf?
1,6% nach unten geht es für den Aktienkurs von Fresenius heute auf 48,19 Euro.
Der Anlagenbauer Dürr hat einen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Wie kommt der an?
Der Aktienkurs von Dürr -4%, der fällt etwas unter 33 Euro und das, obwohl der Maschinen- und Anlagenbauer aus Stuttgart seine Jahresziele bekräftigt hat. Aber angesichts der vielen politischen Risiken weltweit und angesichts der unsicheren Konjunktur haben doch manche Analysten Zweifel, ob Dürr die Gewinnmargen halten kann.
Und rote Zahlen kommen vom britischen Billigflieger EasyJet. Irgendwie bekommt man ja den Eindruck, die Flug- und Reisebranche, die leidet. Sehen das die Anleger auch so?
Auf jeden Fall sehen die das auch so. Die Aktie von Thomas Cook zum Beispiel stürzt heute nochmal 28,5% in die Tiefe, nachdem das Unternehmen gestern einen hohen Verlust meldete und gestern schon die Aktie 15% verloren hat. Bei EasyJet, da sieht es viel besser aus. Da hoffen manche Anleger auf bessere Zeiten. Die Aktie heute sogar im Plus 2,7%, trotz einer Verlustmeldung. EasyJet hat zwar mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt über den Winter, aber es gleichzeitig auch geschafft, die Kosten weiter zu senken. Und ganz wichtig für die Anleger, die Gewinnerwartung für die nächste Zeit hat EasyJet heute aufrechterhalten.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade bei der Börsenberichterstattung schon angesprochen. Der Gesundheitskonzern Fresenius mit immerhin rund 280.000 Mitarbeitern hat heute zur Hauptversammlung eingeladen. In den vergangenen Jahren war das eher eine Veranstaltung nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. In diesem Jahr allerdings könnte es etwas strittiger zur Sache gegangen sein. Warum und ob das der Fall ist, mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Die Kritik der Aktionäre hielt sich in Grenzen und das, obwohl unter anderem im vorigen Jahr Fresenius die Prognose zweimal nach unten revidieren musste. Denn die Geschäfte mit Kliniken und mit Nierenpatienten liefen nicht mehr so rund wie in den vergangenen Jahren. Der Aktienkurs des Gesundheitskonzerns war daraufhin in der Spitze um bis zu 40% eingebrochen. Vorstandschef Stefan Sturm gab sich heute reumütig.
Das sind Sie von uns nicht gewohnt und das ist auch absolut nicht unser Anspruch. Und ich sage ganz klar, das hat mich auch persönlich sehr geärgert.
Ob der Trend da so schnell zu drehen ist, daran äußerte Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, jedoch Zweifel.
Das Vertrauen am Kapitalmarkt ist ausgesprochen schnell verspielt und ausgesprochen langwierig erst wieder zu erlangen. Und ich glaube, vor diesem Problem steht man jetzt hier erstmals.
Neben den Prognoseänderungen war im vergangenen Jahr noch die geplatzte Übernahme des Arzneimittelherstellers Akorn in den USA gekommen. 4,4 Milliarden Euro hatte Fresenius für Akorn bezahlt. Doch weil die Amerikaner Medikamententests manipuliert hatten, konnte Fresenius immerhin diese Übernahme noch rückabwickeln, nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss in den USA. Es sei ein ungewohntes Jahr gewesen, konstatierte auch Klaus Nieding von der DSW.
Ein Jahr wie 2018 hat es so in der Form noch nicht gegeben, aber ich habe das eben in meinem Redebeitrag sehr deutlich gemacht und gesagt, willkommen in der Realität, das gehört dazu.
Fresenius will zwar im laufenden Jahr weiter investieren, aber größere Übernahmen schloss Fresenius-Chef Sturm kurzfristig aus.
Sie werden auch künftig unsere erfolgreiche Entwicklung vorantreiben. Sie werden auch künftig unser organisches Wachstum ergänzen. Wann genau? Das kann ich noch nicht sagen. Dieses Jahr vermutlich nicht mehr, eher ab 2020. Aber klar ist auch, wir sind bereit. Wenn sich eine passende Gelegenheit bietet, dann können wir zugreifen. Und das werden wir. Aus einer Position der Stärke. Finanziell wie auf Ebene unseres Managements. Und wir werden dabei so vorgehen wie bisher auch. Sorgfältig, selektiv, aber auch mutig und chancenorientiert.
Immerhin, 2018 war trotz der Schwierigkeiten das 15. Rekordjahr in Folge. Umsatz und Gewinn legten zu. Für das laufende Jahr dämpfte der Fresenius-Chef aber die Erwartungen, der Gewinn werde wahrscheinlich bei fast 1,9 Milliarden Euro stagnieren.
Das soll aber ein einmaliger Schritt zur Seite bleiben. Nach 2019 erwarten wir ein dynamisches Wachstum und dann auch wieder beim Gewinn.
Die Dividende wird trotzdem erhöht um 7% auf 80 Cent.
Brigitte Scholtes über die Fresenius Hauptversammlung. An der Wall Street, da geht heute das chinesische Kaffeeunternehmen Luckin an die Börse. Ein Unternehmen, das in China dem US-Kaffeekonzern Starbucks bereits ordentlich Konkurrenz macht. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Das Konzept von Luckin Coffee, auf Chinesisch Ruixin Cafe, ist schnell erklärt. Anders als bei der Konkurrenz von Costa oder Starbucks gibt es in den Filialen von Luckin keine Kasse. Alle Getränke müssen vorab per Smartphone bestellt und bezahlt werden. In einem der landesweit fast 2.500 Läden wird der Kaffee dann fertig gemacht und für ein paar Cent geliefert, nach Hause oder ins Büro. Die Shanghaier Unternehmensberaterin Ye Tan sagt deswegen, Luckin und Starbucks kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Das Besondere bei Luckin Coffees Konzept sei das Online-Bestellen und das Liefern. Die Analystin spricht von einer Kaffeekultur der Internet-Ära. Falls es Luckin Coffee wirklich auf Starbucks abgesehen hätte, dann bräuchten sie viel mehr Leute, eine ausgefeiltere Strategie und viel mehr Geld als jetzt. Denn Offline-Geschäfte zu machen, das kostet. Online bestellen und liefern lassen, dieses Konzept funktioniert in China perfekt. Denn erstens bestellen und bezahlen die Menschen hier ohnehin so gut wie alles online. Und zweitens sind die Lohnkosten für Lieferanten noch relativ niedrig. In den Läden von Luckin arbeiten auch deutlich weniger Leute als etwa bei Starbucks. Klar ist aber auch, noch verdient Luckin kein Geld. Im Gegenteil, im zurückliegenden Quartal hat Luckin gut 75 Millionen Euro Verlust gemacht. Trotzdem bewerten Analysten den chinesischen Konzern mit rund 3,5 Milliarden Euro. Was ganz einfach daran liegt, dass es bei Luckin weniger um die Qualität des Kaffees geht. Der kommt ohnehin nicht aus echten Maschinen, sondern aus Vollautomaten. Vielmehr sind es das Konzept, die Logistik und die Kundendaten, die Luckin so wertvoll machen.
Steffen Wurzel über Chinas Angriff auf Starbucks. Und es wurde ja an der Börse schon ganz kurz erwähnt, Premierministerin Theresa May droht im britischen Parlament auch im vierten Anlauf eine Abfuhr für ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb der Premierministerin, seine Partei werde dem Abkommen nicht zustimmen. May wollte zuvor das Abkommen in leicht veränderter Form ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen. Großbritannien bleibt nach derzeitigem Stand bis maximal Ende Oktober in der EU. Ohne Zustimmung zu einem Austrittsabkommen käme es aller Voraussicht nach zu einem harten Brexit. Der Bundesrat hat den Weg freigemacht für die Zulassung der Elektro-Tretroller, der sogenannten E-Scooter. Die verkehrspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Daniela Ludwig, begrüßte das. Im Deutschlandfunk sagte sie:
Ich denke, dass wir mit dieser Verordnung auch aus Fehlern des europäischen Auslandes gelernt haben, wo man im Prinzip die E-Scooter erstmal komplett frei hat fahren lassen. Wir haben uns etwas mehr Zeit gelassen, haben der Entwicklung durchaus etwas zugesehen und ich denke, jetzt die richtigen Schlussfolgerungen mit dieser Verordnung gezogen.
Die Regelungen jetzt sehen vor, dass Gehwege weitgehend tabu sind für die Roller. Als Altersgrenze für die Nutzung sind 14 Jahre vorgesehen bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Der Internationale Währungsfonds empfiehlt Deutschland, weitere Investitionen und einen stärkeren Umbau der Bankenbranche. Im Niedriglohnsektor müsse es Steuerentlastungen geben. Zudem mehr Fördermittel für Forschung und Entwicklung von Unternehmen. Das steht im jüngsten Deutschlandbericht des IWF. Allen Klimabedenken zum Trotz wächst das Angebot an Billigflügen weiter. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt lag die Preisspanne in diesem Frühjahr zwischen knapp 50 und 106 Euro pro Strecke. Ein Jahr zuvor waren noch zwischen 53 und 117 Euro fällig. Die EU-Staaten haben die Karibikinseln Aruba, Barbados und Bermuda von ihrer schwarzen Liste der Steueroasen gestrichen. Alle drei hätten ausreichend Zusagen gemacht, ihre Steuerpraktiken ändern zu wollen, erklärten die EU-Finanzminister. Aruba gehört zu den Niederlanden, Bermuda ist britisch und Barbados ist unabhängig.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir kommen zum Firmenporträt. Die Mikroalge Spirulina wird derzeit vor allem im Bereich Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, aber sie soll künftig auch als Klimaretter dienen. Daran arbeiten derzeit jedenfalls ein Wissenschaftler und ein Unternehmer aus Brandenburg. Klimaretter? Wie das funktionieren soll, das erzählt uns jetzt unsere Brandenburg-Korrespondentin Vanja Budde.
So, wir sind jetzt hier im zweiten Stockwerk. Das ist Institutionaltechnologie.
Jan-Heiner Küpper, grauer Bürstenhaarschnitt, randlose Brille, eilt über den mit hellem Linoleum ausgelegten Flur. Man muss sich sputen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Energisch reißt er eine Glastür auf. Noch nutzt der Wissenschaftler und Unternehmer die Labore der BTU Cottbus-Senftenberg. Am Institut für Biotechnologie leitet Küpper den Fachbereich molekulare Zellbiologie.
Es wird möglicherweise leider nicht ausreichen, einfach nur auf CO2-Vermeidungsmaßnahmen zu setzen, sondern wir brauchen Maßnahmen, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Ein Ansatz, der vom Weltklimarat vorgeschlagen wird, ist das sogenannte BECCS, Bioenergy Carbon Capture Storage. Das heißt, man baut Energiepflanzen an weltweit auf riesengroßen Flächen, geht damit in Biomassekraftwerke, produziert Strom und das dabei entstehende CO2 wird als flüssiges CO2 im Boden langfristig deponiert. Das ist mit vielen verschiedenen Nachteilen verbunden und wir haben uns daher vor ungefähr 5 Jahren ein neues Verfahren überlegt, das ganz anders vorgeht.
Die Zucht der Mikroalge Spirulina nämlich. Die hätte eine im Vergleich zu Landpflanzen viel höhere Biomasseproduktivität.
Also ich kann 50 bis 100 Mal mehr Biomasse pro Zeiteinheit und pro Raum herstellen, als ich das durch Energiepflanzen kann. Entsprechend geringer ist auch mein Flächenbedarf.
Vor Betreten des Labors müssen wir blaue Plastikfüßlinge über die Schuhe ziehen. Biologe Küpper, der aus Heidelberg in die Brandenburger Lausitz kam, erzählt derweil routiniert weiter. Eine Tonne Mikroalgenbiomasse binde 1,8 Tonnen CO2. Und nicht nur das.
Wir versuchen gerade durch unsere Zellkultursysteme herauszufinden, wie genau wirkt Spirulina auf menschliche Zellen, um dann gezielte Wirkstoffe auch zu entwickeln, beispielsweise gegen Bluthochdruck oder gegen Thrombose oder gegen Leberschäden.
Die Mikroalgen vertrügen sowohl Brackwasser wie Salzwasser, wüchsen in Aquakulturen sehr schnell, am besten in heißen Ländern wie den Tropen, schwärmt der Biologe. Und sie binden nicht nur CO2, sondern man kann sie auch noch essen.
Spirulina besteht zu 60-70% aus Proteinen. Das ist eine so hohe Proteindichte, wie man die in keinem anderen Organismus findet. Und deswegen hat die NASA vor, wenn es mal einen bemannten Flug zum Mars gibt, Spirulina als Nahrungsquelle mitzunehmen. Weil es nichts gibt, was so eine hohe Energiedichte hat wie diese Mikroalge.
Im Zellkulturlabor wachsen Anzüchtungen von Spirulina in kleinen Glaskolben. In einem Glastank blubbert Wasser, von starken Lampen angestrahlt. Darin schwimmt in Fäden die Mikroalge. Dem bloßen Auge präsentiert sie sich als dunkelgrüner Glibber. Denn Spirulina ist keine Pflanze, sondern gehört zu einer Klasse von Bakterien, die Photosynthese betreiben können, auch Blaualgen genannt.
Spirulina ist ein evolutionär sehr altes Bakterium, wahrscheinlich schon 3,5 Milliarden Jahre alt. Und man kann heute davon ausgehen, dass es mit die ersten Organismen auf der Erde waren, die aus CO2 Sauerstoff gemacht haben und Biomasse gemacht haben und die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass wir heute 21% Sauerstoff in der Atmosphäre haben.
Mikroalgen gedeihen optimal, wenn die CO2-Konzentration etwa 100 Mal höher ist als in der Atmosphäre, erklärt Küpper. Dafür würde Kohlendioxid in einen Bioreaktor mit Spirulina-Biomasse geleitet. Die kann dann recht einfach getrocknet und zu Tabletten gepresst werden. Carbon Biotech will die Mikroalge aber auch als richtiges Nahrungsmittel anbieten, als Sojaersatz zum Beispiel für Vegetarier und Veganer. Küppers Team tüftelt darum gerade an Konsistenz und Geschmack.
Und eine dritte Möglichkeit mit Mikroalgen ist die Entwicklung von Biodünger, Biofertilizer. Mit Biodünger aus Mikroalgen kann man einerseits den Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden und andererseits den Boden vorbereiten und Aufforstungsmaßnahmen zu machen und hat damit einen weiteren Hebel weiteres CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
Dem Wissenschaftler liegt das Unternehmerische im Blut. Schon sein Vater war eigentlich Lehrer, betrieb aber auch eine Mosterei und presste aus Streuobst Apfelsaft. Das habe ihn geprägt und inspiriert, sagt Jan-Heiner Küpper. Seine Firma heißt Carbon Biotech, weil der Mensch mit der massiven Verbrennung fossiler Energieträger gewaltig in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf eingegriffen habe. Mit den biotechnologischen Verfahren der Spirulina-Nutzung will Küpper dazu beitragen, den Kohlenstoffkreislauf wieder zu stabilisieren. Forschung und Produktentwicklung laufen dabei parallel. Küpper sprudelt nur so über von Geschäftsideen, will 30 bis 40 Arbeitsplätze schaffen. Er habe bereits Anfragen von Vertriebsfirmen, erzählt er. Noch in diesem Jahr will Carbon Biotech erste Umsätze mit dem Verkauf von Algenprodukten machen. Doch noch ist die im November 2017 als Aktiengesellschaft gegründete Firma auf Kapitalsuche. Nach Küppers Angaben laufen Gespräche mit Investoren. 5 Millionen Euro brauche er fürs Erste, meint der Gründer.
Das Firmenporträt von Vanja Budde. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Auch wenn es US-Präsident Trump mit der Ausrufung des Notstands für den Telekommunikationssektor offiziell nur um die Sicherheit der Technik geht, will er damit nach Ansicht der Kommentatoren vor allem chinesische Firmen treffen.
Der Tagesspiegel aus Berlin schreibt: Trump hat mit seinem Schachzug chinesische Mobilfunkausrüster wie Huawei und ZTE de facto vom amerikanischen Markt ausgeschlossen. Europäische Politiker sind gut beraten, der Executive Order aus dem Weißen Haus nicht blind zu folgen. Trotz jahrelanger Expertenkontrollen wurde in Produkten von Huawei keine Abschaltfunktion und keine Hintertür gefunden. Ja, es gibt Hinweise auf Sicherheitslücken, die von Geheimdiensten genutzt werden könnten. Doch solche Lücken werden bei Produkten des amerikanischen Herstellers Cisco regelmäßig gefunden. Wo bleibt da der Aufschrei? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutet: Der Niedergang der Huawei nach dem jüngsten Angriff des amerikanischen Präsidenten droht, dürfte Chinas Führung in ihrem Ziel einer vollständigen wirtschaftlichen Autarkie noch mehr bestärken. Der eigene Markt sei stark genug, um auf Konkurrenten wie Amerika zu verzichten, ist Präsident Xi überzeugt, wenn es denn in den kommenden Jahrzehnten gelingt, das Land von ausländischer Technologie unabhängig zu machen. Ob dieser Plan aufgeht, ist nicht ausgemacht. Klar ist hingegen, dass das große Entkoppeln der beiden lange miteinander verzahnten Volkswirtschaften längst begonnen hat. Wenn der Immobilienkonzern Vonovia am Tag der Hauptversammlung eine Wohngarantie für alle Mieter über 70 gibt, brauche es, findet zumindest die Neue Osnabrücker Zeitung, schon viel guten Willen, um dahinter mehr als ein PR-Manöver zu vermuten. Zumal die Ankündigung merkwürdig nebulös bleibt. Das größte Problem sind schließlich nicht die ortsüblichen Vergleichsmieten, auf die der Konzernchef verweist, sondern Modernisierungskosten, die zum Teil auf die Mieten umgelegt werden. Immerhin, der Konzern bewegt sich mit seinem neuen Geschäftsverständnis auf die Kritiker zu, doch dem müssen auch Taten folgen. Dieser Forderung schließt sich die Süddeutsche Zeitung an und fügt hinzu: Bis dahin bleibt die dringende Erkenntnis, dass Städte alle Akteure brauchen, um die Wohnungsnot zu lindern. Privatwirtschaftliche Immobilienunternehmen mit ihrer Finanzkraft, aber eben auch den kommunalen, kooperativen und sozialen Wohnungsbau. Das sollte die öffentliche Hand nie mehr vergessen, wenn sie Grundstücke vergibt und die Stadtviertel der Zukunft plant.
Und mit diesem Appell an die öffentliche Hand endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den Klimanotstand, der in Kiel ausgerufen wurde. Was bedeutet das? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.